Ich darf dich auch heute wieder ganz herzlich zu unserem Online-Gottesdienst begrüßen. Ich freue mich jedes Mal wieder neu, dich zu sehen und mit dir auch im Chat den einen oder anderen Gedanken auszutauschen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander erleben dürfen. Wir starten im April mit 9 Kleingruppen und wenn du eine Kleingruppe suchst, das wird für dich ganz einfach sein, weil wir werden diese Kleingruppen zum großen Teil auch auf Zoom stattfinden lassen, dann freuen wir uns auf dich und dann melde dich einfach auf kleingruppen@czalive.de. Wir blenden die E-Mail-Adresse gerade im Chat ein und auch ein Hinweis gibt es dort, da kannst du auch mal draufdrücken und dich für eine Kleingruppe melden. Wir starten im April mit 9 Kleingruppen und du brauchst eine Kleingruppe und wenn du eine brauchst oder wenn du eine suchst, dann melde dich bei uns, dann wollen wir dir helfen, dass wir eine Kleingruppe für dich finden. Meine Mutter kann man mit einem guten Witz erfreuen. Und das, was ich immer sehr witzig finde, ist, dass sie sich selber aber keinen Witz merken kann. Und es gibt aber einen Witz, den sie sich merken kann und den sie immer wieder gerne erzählt. Und das ist der Witz von den zwei Nonnen, die mit einem VW-Käfer über Land fahren und bei Einbruch der Dunkelheit plötzlich auf der Landstraße liegen bleiben, weil ihnen das Benzin ausgeht. Sie stehen jetzt also da einsam auf der Landstraße und sind etwas verzweifelt und überlegen, was machen wir jetzt? Und dann sehen sie in nicht weiter Ferne ein Licht und erkennen einen Bauernhof und denken sich, ach, wir gehen jetzt einfach mal über die Felder da zu diesem Bauernhof und fragen den Bauern, ob er uns weiterhelfen kann. Sie kommen also an der Tür an, klopfen, der Bauer empfängt sie ganz freundlich. Sie schildern ihre Not und der Bauer sagt, selbstverständlich helfe ich euch Schwestern, ihr braucht Benzin. Benzin habe ich in meinem Stall. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Kanister, mit dem ihr das Benzin zum Auto tragen könnt. Und da waren sie ganz verzweifelt und sagten, ja, aber wir haben keinen Kanister und haben jetzt gar nicht dran gedacht. Dann sagt der Bauer, ach, das ist auch nicht schlimm und sieht im Augenwinkel einen Nachttopf, der dort steht und denkt sich, na, den brauche ich jetzt nicht mehr, den Nachttopf, den können die Schwestern haben, damit können sie das Benzin zum Auto tragen und dann können sie weiterfahren. Also der Bauer füllt das Benzin in den Nachttopf und die Schwestern gehen vorsichtig mit dem gefüllten Nachttopf zu ihrem Auto zurück und füllen das Benzin in den Benzinstutzen ein. In dem Augenblick kommt ein Opel Kadett, für diejenigen, die das nicht mehr wissen, ein Auto, das es mal gab, da sieht man auch, wie alt der Witz ist, kommt ein Opel Kadett vorbei und der Fahrer, der hält an und kurbelt die Scheibe runter und starrt die Nonnen an und das Einzige, was er stammelnd rausbringt, ist, Schwestern, euren Glauben möchte ich haben. Kurbelt die Scheibe wieder hoch und fährt weg. An dem Punkt lacht dann meine Mutter immer recht, weil es ist einer ihrer besten Witze. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du in diese Gelegenheit gekommen bist, dass du wohin gefahren bist und das Benzin oder der Treibstoff dir ausgegangen ist. Aber in der Regel passiert uns das nicht, weil wir gewohnt sind, weil wir gelehrt wurden, auf die Tankanzeige am Auto zu gucken. Die Tankanzeige gibt uns wichtige Informationen darüber, wie viel Benzin noch vorhanden ist. Manche Autos sind sogar noch besser ausgestattet. Die rechnen dir gleich noch die Kilometer aus, die du fahren kannst. Aber jedenfalls, keiner von uns fährt den Tank ganz leer, wenn er nicht muss. Und selten passiert uns das. Aber ich muss an diesen Witz denken, wenn ich die Geschichte höre, die Jesus seinen Jüngern erzählte, wo er sie eben darauf hinwies, dass es sein kann, dass etwas, das wichtig ist für sie, dass das zu Ende geht und sie dann irgendwie liegen bleiben. Und er erzählt dieses Gleichnis. Es heißt das Gleichnis von den klugen und törichten Brautjungfern. Und da erzählt er den Jüngern folgende Geschichte. Matthäus berichtet es uns. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug oder weise oder vorausschauend. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten nun weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Oder wie Lukas es formuliert hat: Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Eine schöne Geschichte, über die du vielleicht die ganze nächste Woche auch nachdenken möchtest. Es ist offensichtlich ein ganz gewöhnliches Ereignis, ein Ereignis mitten aus dem Leben gegriffen. Es war damals so Brauch, dass, wie heute auch, dass die Braut und der Bräutigam umrahmt wurden von Brautjungfern und jungen Männern, die dieses Fest mit der Braut und dem Bräutigam zusammen feierten. Und in diesem Falle sollten jetzt also die 10 Mädchen mit Licht dem Bräutigam entgegengehen, um ihm den Weg zum Hochzeitssaal zu leuchten. Und ihre ganze Aufgabe bestand darin, brennende Lampen vorzuhalten, die eben dann, wenn der Bräutigam kommt, auch noch brennen, um ihm den Weg zum Hochzeitssaal zu zeigen. Also eine ganz normale Geschichte, und wir dürfen diese Geschichte auch nicht irgendwie überstrapazieren und uns möglicherweise sogar mit diesen Brautjungfern vergleichen, als wären wir jetzt die Brautjungfern. Nein, es ist klar, dass der Bräutigam in dieser Geschichte Jesus ist und die Braut ist seine Gemeinde, die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die ihm nachfolgen, die er erlöst hat. Aber Jesus sagt jetzt von diesen 10 Brautjungfern: Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug, fünf waren weise, fünf waren vorausschauend. Fünf haben sich überlegt, es könnte möglicherweise länger dauern. Wir wissen nicht genau, wann der Bräutigam kommt. Wir müssen aber ja dafür sorgen, dass unsere Lampen brennen, dass unsere Fackeln nicht ausgehen, wann auch immer der Bräutigam kommt. Also nehmen wir so viel Öl mit, dass es bestimmt für die gesamte Nacht reicht. Das haben sie sich überlegt. Also nahmen sie sich Fackeln und zusätzlich noch genügend Öl mit, damit sie es jederzeit nachfüllen konnten und ihre Fackeln in jedem Falle nicht ausgingen. Und die anderen fünf, die haben sich solche Gedanken gar nicht gemacht. Die haben gesagt: Meine Fackel brennt ja und der Bräutigam kommt bestimmt nicht so spät. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Sie nahmen sich jedenfalls keine Reserve an Öl mit. Und schon an dieser Entscheidung, noch bevor sie eigentlich losgegangen sind, nimmt jetzt das Schicksal seinen Lauf. Schon ganz am Anfang geschah ein Fehler, ein Fehler der Einstellung, ein Fehler der Haltung. Sie haben ihre Aufgabe, die ihnen da gestellt war, nicht wirklich ernst genommen. Denn Das ist ja das, was Jesus auch sagt. Wir gehen auf ein gutes Ende zu. Wir wissen nicht, wann das Ende ist, aber wir gehen auf ein gutes Ende zu. Und am Ende wartet nicht das Chaos auf uns, sondern am Ende wartet die himmlische Hochzeit. Jesus, der Bräutigam, kommt und nimmt seine Braut entgegen, mit der er sich verlobt hat. Und es wird ein Hochzeitsfest sein, ein großes, rauschendes Fest. Paulus hat das an die Gemeinde in Kolossee, im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 4 so ausgedrückt. Er hat gesagt, doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das heißt also, das, worauf wir zugehen, ist nicht Chaos, sondern Herrlichkeit. Ein fantastisches, fröhliches Fest. Aber, und das müsste man vielleicht diesen fünf törichten Jungfrauen fragen, ist es euch wirklich bewusst, was es bedeutet, dass wir ein Hochzeitsfest zusammen feiern wollen? Ist es euch wirklich bewusst, was es bedeutet, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt, das Licht hinzutragen und dafür zu sorgen, dass das Licht leuchtet? Ich möchte mit uns einmal ganz an den Anfang der hebräischen Bibel gehen, um vielleicht noch mal deutlich zu machen, für jeden von uns und auch für mich noch mal ganz neu deutlich zu machen, was es eigentlich bedeutet, Christus nachzufolgen und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Da wird uns berichtet im ersten Buch Mose ganz am Anfang, dass Gott Menschen schuf, dass er ihnen einen wunderbaren Garten zur Verfügung gestellt hat, auch Paradies genannt. Und in diesem Garten lebte Gott mit den Menschen. Und die hatten so eine Gepflogenheit, dass sie am Abend in der Kühle des Abends, wenn der Abendwind durch den Garten wehte, dass sie gemeinsam durch den Garten spazieren gingen. Und wir wissen alle die Geschichte, dass dann das Böse kam, die Schlange kam und Eva und Adam versucht haben und die Schlange gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, stellt Gott in Frage und sagt, hier gibt es eine Abkürzung, dann kannst du Gott sein, dann kannst du alles wissen und sie essen von diesem Apfel, von dem sie nicht hätten essen sollen. Alles stand für sie zur Verfügung, nur von diesem Baum der Erkenntnis hätten sie nicht essen sollen, haben es aber getan. Und dann passiert Folgendes in 1. Mose 3, Vers 8. Nachdem sie also das getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Also sie hörten seine Schritte und sie kannten seine Schritte, weil sie schon immer mit Gott gewandelt sind, weil sie es gar nicht anders kannten. Das, was wir möglicherweise als übernatürlich bezeichnen, war in ihrer Situation völlig natürlich, ganz normal, mit Gott zu wandeln, mit Gott im Gespräch zu sein. Sie hatten an seiner Herrlichkeit Anteil, ganz selbstverständlich. Aber jetzt versteckt sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott ruft den Menschen. Und er ruft auch vielleicht dich heute. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Und dann sagt Adam, ich habe deine Schritte im Garten gehört. Und es war für mich nicht mehr schön, keine Freude mehr, sondern ich fürchtete mich, weil ich plötzlich bemerkt habe, dass ich nackt bin und ich habe mich versteckt. Ich fühlte plötzlich, die Beziehung zu dir ist zerbrochen. Mir war klar, dass ich genau das getan habe, was ich nicht hätte tun sollen. Und dann ist das Kostbare, das Adam und Eva hatten, neben dem Paradies, die Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, mit Gott, dem Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, alle drei, lass uns Menschen machen, sagt Gott. Diese Gemeinschaft ist zerbrochen. Und viele Jahre später kommt dann ein Prophet und sagt: Leute, habt Mut, fasst neue Hoffnung, es wird der Tag kommen. Da wird das Volk, das in der Finsternis lebt, ein großes Licht sehen. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Es kommt die Zeit, wo diese zerbrochene Beziehung zum Vater, zu Gott wiederhergestellt wird, wo wir wieder mit Gott wandeln werden. Ganz natürlich mit Gott wandeln werden. Händel hat das in seinem Messias so wunderbar vertont, denn es ist uns ein Kind geboren. Und wenn du jetzt Weihnachtsgefühle bekommst, vielleicht magst du schon auch überlegen, welche Weihnachtsgeschenke du kaufen kannst, weil Weihnachten kommt bestimmt. Aber der Prophet Jesaja wollte sein Volk ermutigen. Er wollte sagen: Leute, es kommt die Zeit, wo das wiederhergestellt wird. Wir gehen auf eine herrliche Zeit zu. Und dann beginnt Johannes im Neuen Testament sein Evangelium mit den Worten: Am Anfang war das Wort. Also er bezieht sich wieder auf die Stelle, die ich gerade las. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und Gott hat durch sein Wort, durch Jesus Christus, die Welt geschaffen. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und in ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und im Übrigen, und das solltest du einfach als Hoffnung auch hören, die Finsternis wird das Licht auch jetzt nicht auslöschen können. Denn wir gehen auf Ostern zu und wir feiern die Auferstehung. Selbst Jesus Christus, den sie versuchten umzubringen, den konnten sie nicht, der Tod konnte ihn nicht behalten, sondern er hat den Tod überwunden. Das Licht, die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Aber alle, die ihn aufnahmen, alle, die an seinen Namen glaubten, alle, die sagten: Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte in die Gemeinschaft, ich möchte eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu dir haben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und da ist diese Verheißung in Erfüllung gegangen. Gott wurde Mensch und wandelte mit den Menschen, er lebte unter uns. Die Jünger haben das nicht wirklich begreifen können, aber sie haben es immer wieder erlebt, auch in der Art und Weise, wie Jesus gehandelt hat. Es sind übernatürliche Dinge passiert in diesem Wandeln Gottes mit den Menschen. Und Jesus sagt dann: Ich bin das Licht. Und ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Und dann gibt ja Jesus diese fantastische Verheißung, die vielleicht dich auch heute Morgen in besonderer Weise ermutigen kann, wo er am Ende seiner Wirksamkeit hier auf dieser Erde, nein, ich möchte mal sagen, er hat überhaupt nie aufgehört zu wirken, aber zu dem Augenblick, wo er zum Vater ging und uns den Heiligen Geist gesandt hat, sagt er: Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und vielleicht haben wir das in der Tiefe noch nicht wirklich verstanden, was das heißt, dass Gott selber zu dir sagt: Ich bin jeden Tag bei dir bis zum Ende der Welt. Das Übernatürliche wird wieder natürlich. Gott ist bei uns. Gott ist mit uns. Gott wandelt mit uns. Und wenn du dich nun fragst, was hat das mit dem Öl zu tun? Was ist nun das Öl. Wie können wir dieses Öl bekommen? Wie können wir dieser Gefahr ausweichen? Wie können wir diesen Rat, den Jesus hier seinen Jüngern gibt, beherzigen? Wie können wir quasi uns leiten lassen von diesen Leitplanken? Seid wachsam. Lasst eure Lampen brennen. Dann ist es doch mit dem Öl eigentlich so als Symbol gesagt, dass es etwas sein muss, das ständig erneuert werden muss. Dass es nicht etwas ist, was du einmal hast und dann besitzt du es und dann kannst du es abhaken, sondern es ist etwas, was sich verzehrt, indem es eben leuchtet, indem es dieses Licht hervorbringt, verbrennt ist und es braucht sich auf und muss immer wieder nachgefüllt werden. Öl ist also das, was uns fehlt, aber uns nicht fehlen darf. Sonst stehen wir plötzlich im Dunkeln da. Und klug ist, wer darauf schaut, dass ihm das Wichtigste bleibt. Und was ist dieses Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist das, was wir auch als Vision in unserer Gemeindevision formuliert haben. Das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus Christus, die wachsende Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das Wichtigste und das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, diese Beziehung zu pflegen und diese Beziehung, wenn du so willst, am Brennen zu halten. Es gibt eine Menge Dinge, wo du vertretbar bist. Es gibt eine Menge Dinge, wo du sagen kannst, wenn ich bestimmte Gaben nicht habe, dann haben andere die nötigen Gaben, dann ergänzen sie mich. Oder wenn ich Trost brauche, dann gibt es andere Menschen, die mich trösten. Da kann ich auf die Hilfe anderer zählen. Oder jetzt, wo wir die Kleingruppen beginnen im April, dass der Sinn dieser Kleingruppen ist ja, dass du in vielen Bereichen ergänzt wirst, dass du nicht mehr alleine unterwegs bist, dass du nicht auf dich alleine gestellt bist, sondern dass du Menschen hast, die mit dir gehen, die mit dir glauben, die für dich beten, die Antworten haben vielleicht oder du ihnen Antworten geben kannst, die dir wichtig geworden sind. Aber dann gibt es einen Bereich, wo das eben nicht funktioniert, wo du nicht vertretbar bist. Wenn du dir mal vorstellst, wir gehen jetzt wieder auf das Bild dieses Hochzeitsfestes zurück. Die Braut und der Bräutigam, die sind unersetzlich in ihrer Liebesbeziehung. Die Braut kann nicht sagen, ach, da kommt jetzt mein Bräutigam, aber ich bitte jetzt jemand anders, die Braut zu machen. Die ersetzt mich jetzt einfach. Das geht, das ist undenkbar. Das geht für diese Beziehung, geht das gar nicht. Da bist du gefordert. Da musst du dich ganz einsetzen, da kannst du dich nicht vertreten lassen. Und da ist es wichtig, dass du in deiner Beziehung zu Jesus Christus, in deiner Liebe und in deinem Vertrauen wächst, in deinem Gehorsam und in deiner Treue zu ihm. Dass du ständig dir das bewusst machst, dass du dir ständig bewusst machst, auch worauf es zuläuft und in welchen größeren Zusammenhang wir gestellt sind, dass du dir tatsächlich bewusst machst, dass Gott, so wie im Paradies das gewesen ist und wie das Jesaja und andere Propheten dann verheißen haben, dass Gott das wiederherstellen will, dass Gott es wiederhergestellt hat und dass es heute möglich ist, dass du mit Jesus, dass du geleitet durch den Heiligen Geist mit Gott selber leben kannst. Schon jetzt hier, das bedeutet es, dass du das ewige Leben schon jetzt hast, dass du schon jetzt mit ihm hier leben kannst. Und irgendwann natürlich in Ewigkeit, weil du ihn liebst, weil du an dieser Beziehung arbeitest, weil dir diese Beziehung wichtig ist. Und deswegen nimmt auch Paulus die Ehe so als Beispiel, weil er sagt, das ist ein schönes Bild dafür, wie man an einer Beziehung arbeitet und wie auch in einer Ehe das passieren kann, dass wenn man da nicht aufpasst, dass die Flamme erlöscht, dass das Öl zu Ende geht, dass man plötzlich irgendwie im Dunkeln dasteht. weil man einfach das für selbstverständlich genommen hat, weil man einfach gesagt hat, einmal unterschrieben und schon ist die Sache geregelt und der Mann gehört mir oder die Frau gehört mir und jetzt kann ich mich anderen Themen zuwenden. Aber das und der Horizont, den wir überblicken, ist immer ein Tag. Das heißt also, es geht eigentlich nicht um die Erneuerung auf Wochen hinaus, sondern es geht darum, dass wir durch diese ganze Nacht kommen, bis der Tag wieder anbricht. Und dann neues Öl und dann brauchen wir wieder eine ganze Nacht, bis der Tag wieder anbricht. Einen ganzen Tag. Ein Tag nach dem anderen. Arbeiten wir an dieser Beziehung. Folgen wir diesem Jesus nach. Sind wir uns bewusst, dass seine Gegenwart bei uns ist? Sind wir wie diese klugen Jungfrauen, die ganz klar sagen, das ist mein Auftrag und auf den bereite ich mich vor? Und das fehlende Öl ist all das, was dich gerade wegziehen will von Jesus. All das, was gerade deine komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da kann ich dann nicht sagen, gib mir von deinem Öl. Das geht nicht. Ich muss selbst für mein Öl in meiner Lampe sorgen. Du bist selbst verantwortlich für das Öl in deiner Lampe. Niemand sonst, auch kein Seelsorger. Ein Seelsorger, der kann dich vielleicht einen kurzen Augenblick ermutigen, er kann dich trösten. Aber dann musst du dich selbst wieder aufrichten und musst sagen, ich bin verantwortlich für meine Beziehung zu Jesus. Ich bin auch verantwortlich, wenn du so willst, in diesem Bild für meine Beziehung zu meinem Ehepartner. Ich möchte daran arbeiten. Was das Öl jetzt ganz konkret in deinem Bereich, in deinem Leben sein kann, das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne dich dazu nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Aber was ich sagen kann, ist, es ist etwas, das dir fehlt, aber nicht fehlen darf. Es ist etwas, das dir fehlt, aber dir nicht fehlen darf. Und weise bist du, wenn du darauf schaust, dass dir das Wichtigste nicht ausgeht. Für den einen ist es die Liebe, für den anderen ist es, füg ein, was du einfügen möchtest. Alles, was deine Beziehung stärkt. Das Gespräch, die Wertschätzung, die Anbetung, zu hören, was Jesus zu sagen hat, zu tun, was er dir aufträgt, mit ihm zu wandeln, sich mit ihm zu identifizieren. Und hey, das kann, wenn du das anfängst, an dich heranzulassen, das kann dein Leben ganz neu erfrischen, weil du plötzlich das Übernatürliche in deinem Leben hineinlässt, die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Denn wir gehen auf ein gutes Ende zu. Es gibt jetzt immer wieder so Podcasts und Predigten über was wird sein, wenn. Da müssen wir gar nicht spekulieren. Jesus hat es uns schon gesagt. Was wird sein, wenn er kommt? Am Ende wird nicht Chaos sein, sondern die himmlische Hochzeit. Und die wichtigste Beziehung, und das unterstreicht dann Jesus auch nochmal, leuchtet ja am Schluss auf, als der Bräutigam zu diesen törichten Jungfrauen sagt, die in dem Augenblick, wo sie hätten da sein sollen, nicht da waren. Ich kenne euch nicht. Und ich kenne hat jetzt nichts mit kennen im Sinne von ich kenne deinen Namen nicht, sondern ich kenne heißt so viel wie ich habe keine Beziehung zu dir. Ich habe keine Beziehung zu dir. Kenne dich nicht. Keine Beziehung zu dir. Jetzt könntest du sagen, ach komm, das ist ja furchtbar, so ein schlimmes Ende in dieser Geschichte. Jesus, Bräutigam, könntest du nicht einfach barmherzig sein? Könntest du nicht gnädig sein? Könntest du nicht einfach sagen, komm, ihr dürft auch noch rein, ihr habt zwar das nicht überrissen, ihr habt das nicht ernst genommen, aber jetzt kommt einfach noch mit rein. Ist im Augenblick wieder ganz populär, auch so dieser Gedanke der Allversöhnung. Am Ende des Tages wird alles gut und alle werden wir fröhlich bei Gott sein. Ich kann dir sagen, dass dieser Gedanke schon aus dem Grund völlig absurd ist, weil ich ganz, ganz viele Menschen kenne, die gar nichts mit Gott zu tun haben möchten. Gar nichts. Und für die wäre das eine furchtbare Information, wenn sie hören müssten, dass sie am Ende genau dort landen, wo sie eigentlich nie hin wollten. Dass sie am Ende bei Gott sind, obwohl sie da nie hin wollten, obwohl sie Gott total ablehnen. Schon aus diesem Grunde ist dieser Gedanke ein brutaler Gedanke. Und es ist viel logischer, dass du die Konsequenz deines Handelns selber trägst, dass du dir heute schon überlegen kannst, wie möchtest du das gestalten, wie möchtest du leben und wie möchtest du auch dein Ende erleben. Denn Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eben gerade haben wir noch gehört, er ist das Licht der Welt. Aber wenn das Licht der Welt in uns gekommen ist und in unserer Finsternis Licht geworden ist und wir erfüllt werden mit diesem Licht, dann sind wir jetzt das Licht der Welt. Und mich hat das unglaublich fasziniert. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, die Einsetzung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Da hat eine junge schwarze Poetin ein Gedicht vorgetragen. Und dieses Gedicht handelt genau von dieser Botschaft, dass eines Tages wir, und sie bezieht da sich auf die Bibel, Scripture sagt, dass das eines Tages auf uns zukommt, diese Herrlichkeit. Und dieses Gedicht, The Hill We Climb, den Berg, den wir erklimmen, da sagt sie, when der Tag kommt, fragen wir uns, wo können wir Licht finden in diesem nie endenden Schatten, in dieser nie endenden Finsternis? Wo können wir Licht finden? Und Jesaja sagt, in Jesus sehen die, die in der Finsternis sind, ein helles Licht. Und sie endet dann ihr Gedicht mit den Worten, da es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig wären, es zu sehen und anzuerkennen. Es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug wären, dieses Licht zu sein. Und ich möchte dich ganz stark ermutigen, dieses Licht neu zu werden. Ich möchte dich ganz stark ermutigen, für dich zu entscheiden, ja, ich will wach werden, ich will aufstehen, ich will meine Verantwortung für mein Leben, für meine Beziehung zu Jesus Christus ganz neu in die Hand nehmen. Und ich möchte diese Beziehung vertiefen und ich möchte in dieser Beziehung wachsen. Und wenn du sagst, ja, das ist jetzt schon eine schöne Predigt, aber ich habe keine Beziehung zu Jesus. Vielleicht möchtest du diese Beziehung heute anfangen. Vielleicht möchtest du heute sagen, Herr Jesus, ich finde das unglaublich faszinierend, dass das Übernatürliche zu mir kommt, dass die Gegenwart Gottes in mein Leben kommen möchte. Ich möchte das erleben. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte diese Trennung, die zwischen dir und mir ist, ich möchte, dass die aufgehoben wird. Ich möchte, dass du mir vergibst. Und Jesus nimmt dich an. Du kannst gerade eben auf die Hand drücken und sagen, ja, das bin ich. Bitte betet für mich. Ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Mach das. Und du schon Jesus nachfolgst, schau, wie viel Öl du noch in deiner Lampe hast und lass die Lampe nicht ausgehen. Fach das Feuer neu an. Besorge dir neues Öl. Lies sein Wort. Bete ihn an. Rede mit ihm. Investiere Zeit. Alles das, was du gemacht hast, als du verliebt warst. Da spielte auch Zeit keine Rolle. Da hattest du plötzlich ganz viel Zeit. Wir wollen gemeinsam zu dem Vater, der sagt, ich will wieder mit dir wandeln, beten. Und wir wollen beten, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und jetzt noch zwei ganz wichtige Ansagen. Die eine Ansage ist, nächsten Sonntag gibt's wieder Sommerzeit. Das heißt, wir treffen uns eine Stunde früher. Du willst die Predigt nicht verpassen. Das ist eine ganz wunderbare Predigt, mit der wir dann auch unsere Serie Leitplanken beenden, um dann auf Ostern zuzugehen. Und denk nochmal dran, im April beginnen wir mit neuen Kleingruppen. Und wenn du eine Kleingruppe suchst, wir freuen uns auf dich. Wir möchten dir gerne helfen, dich mit anderen Menschen, die unterwegs sind, zu verbinden. Dann schreib uns eine E-Mail auf kleingruppen@czalive.de oder drück unten auf den Knopf, den wir gerade einblenden. Und dann setzen wir uns mit dir in Verbindung. Bis zum nächsten Sonntag. Ich freue mich drauf. Tschüss.